SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Anja Brockert. Willkommen. Ja, willkommen im Kosmos von Heinz Strunk. In seinem neuen Buch führt Strunk wieder in die Welt der sogenannten kleinen Leute, der ewig Abgehängten und zu kurz Gekommenen. Der gelbe Elefant heißt der Band, und ob die gewohnte Strunk-Mischung aus Komik und Tristesse hier zündet, das hören wir gleich. Außerdem habe ich eine interessante Graphic Novel für Sie, die sogar auf der Empfehlungsliste von Barack Obama stand. Dax von der Comiczeichnerin Kate Beaton über die brutale Arbeit auf den Ölfeldern Kanadas. Und wir sprechen über den Bruce Springsteen der Literatur, so nennt unser Kritiker den Schriftsteller Richard Russo, der einfühlsam und mit Drive von Menschen in der US-amerikanischen Kleinstadt erzählt, von ihren Zwängen, Sehnsüchten und Träumen. Wir stellen seinen Roman Mohawk vor. Die Musik heute im SWR 2 Lesenswert Magazin macht der Singer-Songwriter Jeb Loy Nichols. The United States of the Broken Hearted heißt sein aktuelles Album. And the moon is shining up over the hill. And the grass is brown all along the lane. And it's been a long dry summer and I'm looking for some. Everybody else will try to forget, and there's no wind to worry the weather vane. It's been a long, dry summer, and I'm looking for some rain, rain, rain. There's distant lightning as a thunder roll over there. But over here it's dull and always the same. It's been a long, dry summer. Ein Buch wie ein Verkehrsunfall. Man fährt entsetzt dran vorbei und schaut doch immer wieder hin. Das schrieb mal ein Kritiker über Heinz Strunks Roman »Es ist immer so schön mit dir«. Treffend formuliert. Nicht nur für dieses Buch von Heinz Strunk. Der Autor, Musiker und Satiriker ist ein scharf und zynisch beobachtender Chronist der sozialen Tristesse. Sein Werk ist bevölkert von unattraktiven Normalos, von Außenseitern und Lebensmüden, und er scheut im Ton vor keiner Derbheit zurück. »Fleisch ist mein Gemüse«, das war vor fast 20 Jahren Strunks erster großer Erfolg. Da erzählte er mit großer Komik von einem jungen Mann mit Hautproblemen, der mit einer Tanzkapelle über norddeutsche Dörfer tingelt. Inzwischen erscheint fast jedes Jahr ein neuer Strunk. Nach der Ostsee-Groteske »Sommer in Niendorf« gibt es jetzt einen neuen Band mit kurzen Erzählformen, Titel »Der gelbe Elefant«. Anja Höfer hat ihn gelesen.
Es geht gut los. Kroketten heißt die erste Geschichte. Ein Setting wie in dem berühmten Loriot-Sketch Kosakenzipfel. Dort feiern, wir erinnern uns, die Ehepaare Hoppenstedt und Pröhl in der gehobenen Gastronomie ein kleines Jubiläum. Sie haben sich vor 5 Jahren auf einem Campingplatz in Klagenfurt kennengelernt. Die gute Stimmung kippt jäh um, als Herr Pröhl ein Stück zu viel vom Dessert weglöffelt. Dem berühmten Kosakenzipfel, den man sich eigentlich brüderlich teilen wollte. Der Abend endet in völliger Zerrüttung. Bei Heinz Strunk ist das alles wie immer noch ein paar Ebenen tiefer gelegt. Seine beiden Paare sind schon beim Du, heißen Claudi und Andi und Olli und Melli. Sie haben sich im letzten Urlaub auf Korfu kennengelernt und sie sitzen nicht im Nobelrestaurant, sondern in der eher rustikalen Taverna Bacchus in Lübeck. Und schon sind wir mittendrin im Strunk-Kosmos.
Olli ist ein Ingenieur, Elektrotechnik, bei der Deka. Ein Job, der Frauenaugen auch nicht gerade zum Leuchten bringt. Olli, man muss es leider so sagen, ist ein Ladenhüter. Ein Schussel, einer, der außerhalb seiner beruflichen Tätigkeit dauernd alles falsch macht. Sein Hemd verkehrt herum zuknüpft, an der falschen Haltestelle aus dem Bus steigt, schnell Opfer von Demütigungen wird, aus unerfindlichen Gründen Demütigungen geradezu provoziert.
Auch die anderen drei, eher traurige Durchschnittsexistenzen, wie man sie aus Heinz Strunks Büchern nur allzu gut kennt. Das Einzige, was sie noch entflammen kann, ist die Aussicht auf hausgemachte Kroketten bei ihrem Stammgriechen. Aber dann die Hiobsbotschaft der Wirtstochter Athena. Kroketten sind aus. Daraufhin kippt die Stimmung in der gemütlichen Bacchus-Taverne. Der Abend ist gelaufen. Andi und Claudi brechen überstürzt auf und zwischen Olli und Melli deutet sich eine tiefe Beziehungskrise an. Es läuft nie rund für die Helden von Heinz Strunk, die eigentlich immer Anti-Helden sind und die er mit der ihm eigenen Mischung aus Komik und unendlicher Tristesse sehr genau zu beschreiben vermag. Nach mehreren Romanen widmet sich Strunk jetzt der kurzen Form und das in einem großen Variantenreichtum. Der gelbe Elefant versammelt Erzählungen, kleine Skizzen von wenigen Zeilen, Auszüge aus E-Mail-Korrespondenzen und absurde Szenen. Fast alle eint eine düstere Grundstimmung. Mehrere Texte handeln vom Tod, auch vom Suizid. Es geht, wie so oft bei Strunk, um einen großen Lebensekel. Seine Welt ist ein einziges irdisches Jammertal, in dem man vielleicht mal einem kurzen Instant-Glück hinterherjagt, um dann wieder, an Geist und Leib erloschen, dahin zu dämmern. Fast besessen scheint der Autor inzwischen von den Themen Alter und Verfall zu sein. So beschreibt er einen hochbetagten Mann auf seiner eigenen Geburtstagsfeier.
Herr Wagner sieht in seinem zu groß gewordenen Jackett aus wie ein Vogel der fluguntüchtigen Sorte. Seine Gesichtshaut ist vollkommen farblos. Die dünn gewordene Nasenspitze wirkt wie die eines Toten. Er ist so dürr und ausgemergelt, dass überall Knochen seine Haut zu durchstoßen drohen. Seine arthritischen Hände sind eigenartig ineinander verklammert. Die wenigen Haare stehen in wilden, verklebten Büscheln ab, Wasser im Knie und Salzlager in den Gelenken. Man hört schon von Weitem, wenn er sich nähert, alles knirscht.
Mit fast schon barocker Wucht erinnert uns Strunk daran, dass wir verwundbare, sterbliche Wesen sind. Das kann an manchen Stellen sehr komisch sein, ist aber doch meistens von so einer Kälte und Gnadenlosigkeit, dass es einen beim Lesen schaudert. Die Strunksche Conditio Humana ist eine zwischen hässlichen Plastikstühlen, zu viel Körperfett und Doppelkorn. Sie kennt keine Hoffnung. Es scheint ein sehr kaltes Licht aus diesen Geschichten. In einer zerbeißt ein wild gewordener Terrier wie im Blutrausch das Gesicht eines 14-jährigen Jungen. Alles, was dem Hundebesitzer dazu einfällt, sind die Worte »Och nö«. Manchmal ist es schwer zu ertragen, wie mitleidlos und gehässig hier über Menschen geschrieben wird. Das kann man als präzisen und zynischen Blick auf die Welt feiern, die nun mal kein Ponyhof ist. Die ausgestellte Misanthropie, die bei Strunk inzwischen zur Masche geworden zu sein scheint, kann einem in dieser Ballung aber auch ausgesprochen auf die Nerven gehen. In manchen Texten blitzt dann zum Glück wieder die Komik auf, die man an diesem Autor sonst so schätzt. Herrlich absurd ist die Geschichte Haltungsstufe 2, in der ein radikaler Tierschützer die Idee hat, mehrere Schlachthofbesitzer zu entführen und diese 3 Wochen unter Bedingungen leben zu lassen, die der Haltungsstufe 2, Stallhaltung Plus, entsprechen.
Das Ganze wird als Real Animal Camp per Livestream ins Netz gestellt. Kleiner Bonus, Freddys Idee. Da Rinder bekanntermaßen mehr Milch geben, wenn sie mit klassischer Musik beschallt werden, will Freddy auch den Gästen Kunstgenuss nicht vorenthalten. Statt für Bach, Mozart, Beethoven etc. hat er sich allerdings für die durchgehende Beschallung mit den ätzendsten Stimmungsliedern aller Zeiten entschieden. Heute hauen wir auf die Pauke. So ein Tag, so wunderschön wie heute. Ein bisschen Spaß muss sein. Das ist nicht ohne. Aber was die Gäste den Tieren antun, wiegt dann doch schwerer.
Auch wenn es einige bewährt komische Passagen im gelben Elefanten gibt, Zynismus ist die vorherrschende Tonlage in diesem Buch, das nach der Lektüre ein großes Gefühl der Leere hinterlässt. Kein Trost, nirgends.
Anja Hilfer war das über Heinz Strunks neues Buch Der gelbe Elefant, erscheint bei Rowohlt.
How many times have you heard someone say, if I had his money, I'd do things my way. But little they know, it's so hard to find one rich man in 10 with a satisfied mind. Money can't buy back
youth when you're old. No. A friend when you're lonely, or a love that's grown cold. The wealthiest person is a pauper at times, compared to the man with a satisfied mind. Now when my life is ended and time has run out, my friends and my loved ones, I wanna leave, there's no doubt. Ah, oh, but one thing's for certain now, when it comes my time.
Amerikanisches Kleinstadt-Idyll. Auf dem Grill im Diner brutzeln Speck und Eier. An der Theke hängen die Männer des Ortes. Der Sheriff kommt auf einen Kaffee vorbei. Der Diner ist das geheime Zentrum in Richard Russos Roman Mohawk. Hier trifft man sich bei einer schnellen Mahlzeit und zum Tratsch. Aber unter der gemütlichen Oberfläche kriselt es im Städtchen Mohawk ganz schön. Der US-amerikanische Schriftsteller Richard Russo, Jahrgang 1949, ist selbst in einer kleinen Stadt an der Ostküste aufgewachsen und viele seiner Bestseller-Romane spielen in diesem Kosmos. 9 Bücher von ihm gibt's bereits auf Deutsch, jetzt ist mit Mohawk das 10. erschienen und das ist sein Debütroman von 1986, vor 37 Jahren im Original erschienen. Darüber spreche ich mit unserem Kritiker Christoph Schröder. Grüße Sie.
Guten Tag.
Ja, Herr Schröder, ich mag Russos Bücher sehr gerne, weil er einfühlsam und verlässlich unterhaltsam aus diesem US-amerikanischen Mikrokosmos erzählt und immer auch so ein Stück US-Gesellschaftsgeschichte mitzieht quasi. Jetzt war ich natürlich ziemlich neugierig, ob sein Debüt wohl mit den späteren Romanen mithalten kann. Keine Enttäuschung auf meiner Seite. Wie ging's Ihnen?
Ja, also das verbindet uns schon mal, dass wir Richard Russo wirklich beide sehr gerne mögen und offensichtlich auch aus den gleichen Gründen. Ich glaube, ich habe alle seine Bücher gelesen und wenn man jetzt dieses Debüt liest, dann stellt man natürlich erstmal fest, dass in diesem Buch schon sehr, sehr viel von dem angelegt wird und angelegt ist, was er dann in weiteren Romanen dann auch ausführt. Sie haben das Diner angesprochen oder den Grill als Zentrum des Geschehens, sozusagen als Gravitationspunkt. Das gibt es auch in anderen Romanen, beispielsweise auch in seinem berühmtesten Roman Empire Falls, der auch verfilmt wurde mit Paul Newman. Da ist das genauso. Und hier ist es auch so, dass natürlich das auch ein Zeichen ist dafür, wenn die Leute sich nur in diesem Diner treffen, dass es sonst in dieser Stadt und in diesen Kleinstädten, die er beschreibt, auch nicht mehr viel anderes gibt. Also da treffen sich die Leute, das ist die Bühne, auf der sie auf und ab gehen. Und so auch in diesem Fall, der Roman eröffnet in diesem Grill an einem frühen Morgen. Und es ist kein Zufall, dass dann auch eine Figur dort ins Bild kommt, ein Mann namens Wild Bill, der für den Roman ganz, ganz, ganz wichtig ist, weil er mit allen anderen Figuren, die in diesem Roman dann sonst noch auftreten, in irgendeinem und zumeist unguten Verhältnis steht.
Dieser Roman spielt Ende der 60er Jahre und hat trotzdem etwas ganz Gegenwärtiges, finde ich, auch und gerade was die Atmosphäre in diesem Städtchen Mohawk angeht. Wie würden Sie die Atmosphäre beschreiben, die sich sozusagen um diesen Wild Bill herum gruppiert?
Ja, man könnte auch sagen, der Roman hat etwas Zeitloses, weil sich viele Dinge gar nicht geändert haben. Also dieses Mohawk ist eine Kleinstadt im Osten, im Staat New York, im Niedergang. In den 50er, 40er Jahren und auch vor dem Krieg noch ein Zentrum der Lederindustrie. Und das ist alles mehr oder weniger den Bach runtergegangen, weil Billiganbieter sich da reingemischt haben in die Geschäfte. Und jetzt geht es darum, dass die Krebs- und vor allem die Leukämierate in Mohawk weit, weit, weit überdurchschnittlich im Vergleich zum Rest des Landes ist, weil offenbar die Firmenleitung der diversen Lederwarenfirmen einfach den Abfall und das toxische Zeug ins Wasser haben fließen lassen und die ganze Bevölkerung damit vergiftet haben. Das ist natürlich ein sehr starkes Bild. Die Kleinstadt ist im Niedergang begriffen und noch dazu hat dieser Kapitalismus, von dem sie einstmals gelebt haben, sie auch alle noch vergiftet.
Ja, man spürt im Grunde in dieser Stadt, wie alles so ganz langsam zerbröselt. Es gibt viel Gewalt, viel offene Gewalt, gerade unter den jungen Leuten. Es wird gesoffen, es wird Glücksspiel betrieben. Vor allem aber
Und ich glaube, das ist das, was in vielen Russo-Romanen auftaucht, ist es dieses Spannungsfeld zwischen Sehnsucht und Träumen, die zerschellen.
Ja, also ganz eindeutig, das denke ich auch. Es ist, glaube ich, so etwas, man kann das sagen, wie der umgekippte American Dream, der da immer besprochen wird bei Russo. Es gibt einmal einen schönen Satz, der so sinngemäß lautet, wenn etwas überraschend kam, dann war es etwas Schlechtes. Und das ist das, was diese Romane auszeichnet, nicht auf eine düstere Art, überhaupt nicht, aber wenn man sich das mal genau vornimmt, diese Menschen, die alle tatsächlich Träume hatten, ich glaube Träume und Illusionen, das ist das zentrale Wort, wenn man sich Rousseaus Romane anguckt und auch diesen, und es geht einfach nicht, weil sie in diesen Verhältnissen gefangen sind. Das heißt, es ist nicht mehr möglich, wenn man sich anstrengt, dass es besser wird, sondern man kann sich anstrengen, so viel man will, es wird nicht besser. Also es gibt ja Ausbruchsversuche, es gibt beispielsweise eine Figur, Anne, die ist sehr wichtig, die versucht auszubrechen, die geht nach New York, lernt dann auch einen Mann kennen, verlässt ihren Mann in Mohawk, aber es scheitert alles und am Ende sitzt sie wieder in ihrem Elternhaus und ist gefangen in diesen Verhältnissen. Noch dazu ist sie verliebt in den Mann ihrer Cousine. Also es ist alles heillos. Die Leute träumen, die Leute wollten etwas Besseres oder sie haben sich zumindest vorgestellt, dass es nicht ganz so schlimm wird. Aber es funktioniert nicht. Es ist sozusagen alles determiniert.
Wir verfolgen das Ganze an Beziehungsgeschichten, an Familiengeschichten auch. Es entfalten sich wirkliche Dramen, auch um Wild Bill. Vielleicht können Sie die Figur noch mal kurz skizzieren.
Ja, Wild Bill ist, das stellt sich heraus, der Sohn eines Mannes namens Rory Gaffney. Das ist so der Bösewicht eigentlich in dieser Geschichte. Ja. Das zeigt sich auch immer wieder bei Russo. Leute, die erfolgreich sind, sind auch meistens böse, weil den Erfolg bekommt man nicht mehr auf die gute Art und Weise. Und dieser Wild Bill ist so etwas, naja, so wie das personifizierte schlechte Gewissen der Bevölkerung, dem etwas ganz, ganz, ganz Schlimmes widerfahren ist. Ich verrate jetzt nicht was. Auch das hat mit dieser strukturellen Gewalt zu tun, die in dieser Kleinstadt herrscht und der nun ja wie so ein Irrlicht durch Mohawk geistert, immer wieder auftaucht, manchmal auch länger verschwunden ist und der immer wieder die Leute daran erinnert, was sie ihm angetan haben.
Mhm. Russo beschreibt immer wieder so kauzige Figuren, ne? Also Wild Bill wäre jetzt eine, allerdings eine, sag mal, bedrückende Figur. Es gibt aber auch wirklich herrlich beschriebene zwei alte Schwestern, die ihre Familien kontrollieren und tyrannisieren. Ja, man spürt diese Zwänge, man spürt die Sehnsüchte, man spürt auch den Wunsch, dass doch möglichst alles beim Alten bleibt. Wie ist dieses Debüt sprachlich gelungen? Ist er in dieser Hinsicht jetzt auch schon auf der Höhe seiner späteren Bücher?
Ich bin da nicht ganz sicher. Es ist natürlich ein Debüt. Ich habe so das Gefühl, dass es manchmal insgesamt, nicht nur sprachlich, aber auch sprachlich, so ein wenig unbehauen ist. Es gibt da auch so merkwürdige Wechsel in der Erzählzeit plötzlich. Aber ich finde auch, dass Richard Russo in diesem Buch so ein bisschen zu sehr auf die Tube drückt. Das ist halt ein Debüt. Also er sagt sehr viele Dinge, die man sich auch schon gedacht hätte. Er spricht sehr viel aus. Er dramatisiert sehr. Es passieren wirklich wahnsinnig viele Dinge. Gerade gegen Ende nimmt die Handlung ja eine fast krimiartige Dynamik auf. Das ist sehr, sehr viel. Es ist auch sehr stark geplottet dahingehend, dass man wirklich merkt, da hat sich jemand von vorne bis hinten alle seine Pointen durchkonstruiert. Und trotzdem habe ich es sehr gerne gelesen.
Ja, ich hatte zwischendrin das Gefühl, das ist sozusagen meine kleine Einschränkung, dass ich das alles irgendwie ähnlich schon mal gelesen habe. Also nicht nur bei Russo selbst in seinen späteren Büchern, sondern auch bei Elizabeth Strout mit noch ein bisschen mehr psychologischem Tiefgang, bei Anne Tyler, bei Stuart O'Nairn. Wie ging es Ihnen?
Ja, natürlich, auch da kann ich Ihnen jetzt leider nicht widersprechen. Das ist einfach so. Trotzdem ist Richard Russo für mich ein wirklich sehr, sehr guter Autor. Wenn ich darüber nachdenke, denke ich immer, das ist sowas wie der Bruce Springsteen der Literatur. Also der keine Abrechnung mit den kleinen Leuten vornimmt, der sie auch nicht vorführt, sondern der sie auch immer so ein bisschen in eine Empathie einhüllt, weil er diese Verhältnisse auch genau kennt. Sie hatten es ja gesagt, Richard Russo ist in einer solchen Kleinstadt aufgewachsen, in solchen Verhältnissen. Er kennt das sehr genau und er erhebt sich nicht darüber. Also ja, man hat das gelesen auf etwas unterschiedliche Weise. Man könnte da auch noch Stephen King einführen, auch er ein sehr großer Soziologe des Kleinstadtlebens des Amerikanischen, nur bei dem kommt dann halt auch immer noch der Horror mit rein. Trotzdem, auch wenn man das schon gelesen hat, es ist wirklich sehr gut gemacht und es ist eine klassische Art des amerikanischen Erzählens, das wirklich einige Autoren so beherrschen und Russo ist einer von ihnen und es ist ja auch kein Zufall, dass diese Sachen auch gerne verfilmt werden. Sie lassen sich, glaube ich, auch sehr gut verfilmen.
Mohawk heißt der Roman von Richard Russo. Der Titel schreibt sich M-O-H-A-W-K, Mohawk. Übersetzt hat Monika Köpfer, erschienen im Dumont Verlag. Und ich danke Christoph Schröder fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Snakes under the floor, there's a fly in the buttermilk, and there's monsters on the hill. It's all blunder and misunderstanding. Get out the way, the mothership's landing. It's all real, genuine. It's a monumental waste of time. Infantile, curry-minded. Look at the screen, you'll get blinded. Limousines, double parked. Ghosts and preachers in the dark. We're so small, we're so terrible and tiny. You don't learn, and I don't think we ever will. There's snakes under the floor, there's a fly in the buttermilk, and there's monsters on the hill. Blood money out masquerading, army of fools out parading. Levy gonna crack, levy gonna break. One more drop is all it'll take. Air sick, land sick, love sick too. Sick of life before we're through. It's all desperate pageantry, grim misguided bigotry. We're so small, we're so terrible and tiny. We don't learn, and I don't think we ever will.
Sie hören das SWR2 Lesenswert Magazin und da bleiben wir noch etwas in den USA und blicken auf eine Liste, die dort länger und länger wird, die Liste der verbotenen Bücher. Innerhalb eines Jahres sind laut Schriftstellerverband Pen America 2500 Titel hinzugekommen, vor allem für Kinder und Jugendliche. Vorläufige Höhepunkte: In einer Schule in Florida wurde kürzlich Amanda Gormans Text »The Hill We Climb« aus der Schulbibliothek entfernt. Das Versöhnung und Vielfalt beschwörende Gedicht, das die junge Lyrikerin bei der Amtseinführung des demokratischen Präsidenten Joe Biden vorgetragen hat. Und im US-Bundesstaat Utah hat ein Schulbezirk jetzt die Bibel aus den Grund- und Mittelschulen verbannt. Unsere ARD-Korrespondentin Katrin Brandt in Washington beobachtet die Entwicklungen des Bookbanning, des Bücherbanns in den USA. Ja, Frau Brandt, was ist da los? Warum um Himmels Willen sollen Grundschüler das Buch der Bücher nicht mehr lesen?
Also sie sollen es schon noch lesen, aber eben mit ihren Eltern zu Hause unter Anleitung. Mhm. Und es steht eben für bestimmte Altersgruppen nicht mehr frei verfügbar in der Bibliothek. Die ganze Geschichte in Utah hat schon kuriose Züge. Das geht schon in Richtung Satire. Also in Utah sind Gesetze verabschiedet worden, die pornografisches oder unanständiges Material in Schulen verbieten. Und darüber haben sich Eltern, wir wissen nicht genau, wer es ist, so aufgeregt, dass sie eine Beschwerde eingereicht haben nach dem Motto, wenn es ein Buch gibt, auf das all das zutrifft, dann ist es ja wohl die Bibel. Wir reden von Inzest, Prostitution, Vergewaltigung, Kindsmord. Wollen wir das unseren Kindern zumuten? Das war der Tenor der Beschwerde, die in einer Lokalzeitung abgedruckt wurde und die wirklich von Sarkasmus nur so trieft. Und tatsächlich ist ein Schulbezirk, ein sehr großer Schulbezirk, auf dieses Thema eingestiegen und hat gesagt, stimmt, das sollte man jüngeren Schülern tatsächlich nicht zumuten und hat also diese Bibel in eine andere Abteilung dieser Bibliothek verschoben. Jetzt ist erstmal Sommerferien in Utah, mal sehen, ob es am Ende tatsächlich so kommt. Es gibt allerdings schon eine Steigerung der ganzen Geschichte. Jetzt ist also auch das Buch Mormon ins Visier geraten. Das ist die allerheiligste Schrift der Mormonen und da gibt es ebenfalls die Anfrage, ob man dieses Buch nicht auch überprüfen sollte.
Hier ist das Argument Sexualität, Gewalt und so weiter. Warum wird in Florida Amanda Gormans Gedicht, das hoffnungsvoll von Versöhnung spricht, in diesem gespaltenen Land aus einer Schulbibliothek entfernt? Gibt es da eine überzeugende Begründung?
Na, was man überzeugend findet, hängt natürlich von der eigenen Position ab. Es gibt aber nicht wirklich eine überzeugende Begründung. Das ist alles relativ vage gehalten. Auch dieses Buch, dieser Text, ist in eine andere Abteilung verschoben worden. Das soll jetzt nur noch für ältere Schüler, also Mittel- und Oberschüler, zugänglich sein in diesem Schulbezirk. Da hatten sich Eltern beschwert und gesagt, da stecken Hassbotschaften drin. Tatsächlich thematisiert Gorman in ihrem Text ja Rassismus. So, und auch das ist ein großes Thema innerhalb dieses Kulturkampfes, was wir im Moment sehen. Bezeichnend finde ich an dieser Stelle, dass die Beschwerde gar nicht Gorman als Autorin nennt, sondern den Fernsehstar Oprah Winfrey. Die hatte aber nur das Vorwort geschrieben. Also insofern, man sieht, es geht gar nicht um den Text, sondern wirklich um ideologische Positionen.
Ja, jetzt denkt man natürlich, Florida, Moment, da ist doch der Republikaner Ron DeSantis Gouverneur, der auch für die Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr kandidiert. Gibt es da Zusammenhänge, was dieses Book Banning betrifft?
Ja, aber Florida, muss man sagen, ist tatsächlich sowas wie das Labor für diesen Kulturkampf. Das findet an anderen Stellen in diesem Land auch statt. Aber DeSantis ist sehr prominent, weil er eben Gouverneur ist und eine starke politische Unterstützung hat und weil er Präsident werden will. Und er hat gesagt, er will mit diesem Begriff Woke in den Wahlkampf ziehen. Woke war mal so ein Begriff für sehr aufgeweckt, aufgewacht, was Rassismus angeht. Und inzwischen ist es ein Kampfbegriff der Rechtskonservativen. Damit beschreiben sie so linke Meinungsdiktatur und Angriff auf traditionelle Werte. Und da geht's von der Religion über Umweltschutz eben auch um die Frage sexuelle Orientierung. Und wir sehen eine Welle von Gesetzen hier in den USA, die LGBTQ ins Visier nimmt und, ich sage mal mit meinen eigenen Worten, auch versucht, unsichtbar zu machen. Dazu gehört es zum Beispiel, Drag-Shows zu verbieten und eben auch Kinder nicht mit Büchern zu konfrontieren, die beschreiben, dass es andere Welten gibt jenseits von Mann, Frau, Kind, so wie es in der Bibel steht.
Und was für Bücher sind es genau? Haben Sie ein paar Beispiele?
Ja, also bislang waren es halt tatsächlich Bücher, bei denen es um Sexualität und um vulgäre Sprache ging, also vom Fänger im Roggen, wer die Nachtigall stört oder Huckleberry Finn. Jetzt geht's ganz gezielt um sexuelle Orientierung. Die Rechtskonservativen wollen Kinder von dem fernhalten, was sie für Irrwege und für Moden halten. Sie glauben, dass die Kinder durch Bücher indoktriniert werden. Und ganz oben zum Beispiel auf der Liste der verbannten Bücher steht eins mit dem Titel Gender Queer. Das ist eine persönliche Erfahrung, eine Erzählung von Maya Kobabe. Insgesamt ist dieses Buch 151 Mal auf den Index gesetzt worden. Und ja, man fragt sich so, die Kinder haben Handys und finden alles Mögliche in ihren Telefonen, aber ein solches Buch wird dann aus der Bibliothek entfernt oder in einen anderen Teil verbannt, in der Hoffnung, dass man Kinder von bestimmten Einflüssen fernhält.
Wie schätzen Sie es perspektivisch ein? Es gibt ja diverse Gruppen, die sich dafür stark machen. Wird sich das Bookbanning in nächster Zeit noch verschärfen? Moms for Liberty ist eine dieser Gruppen.
Ganz genau. Also dieses Bookbanning ist eben, das ist auch ein neues Phänomen, nicht mehr etwas, was einzelne Eltern sich vornehmen, weil sie in ihrer Schule meinen, dass sich da was tun sollte, sondern das wird oft von Interessengruppen nach vorne gebracht. Also sind standardisierte Beschwerden, die da eingereicht werden. Und mein Eindruck ist, das wird eher noch zunehmen. Wir haben nächstes Jahr einen Wahlkampf, in dem dieser Kulturkampf, der Kampf gegen vermeintlich linke Indoktrinierung, noch zunehmen wird. Und ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang der Elternwille. Ganz großes Thema hier in den USA. Eltern sollen entscheiden können, was ihren Kindern im Schulunterricht zugemutet wird. Ganz großes Thema bei den Republikanern. Gegenbewegung zur Liberalisierung der vergangenen Jahrzehnte, gegen Hollywood, auch gegen die Musikindustrie. Das wird sich eher noch vertiefen als lösen. Aber sagen mir auch Aktivisten in der Szene, in 20 Jahren werden wir auf diese Diskussion zurückgucken und vielleicht peinlich berührt sein, was wir uns für Gedanken gemacht haben über ein Thema, das dann vielleicht selbstverständlich geworden ist.
Vielen Dank, Katrin Brandt, ARD-Korrespondentin in Washington, für das Gespräch über Bookbanning in den USA.
We the people who live on your street. We're the people who you never meet. We live here and we always did. Though you do your best just to keep us here. But we're the ones whose lives never started. In the United States of the broken hearted.
with ghosts of the dear departed in the United States of the broken hearted. Yes, we do now. Now there's more of us than there are of you. We're the ones whose lives are blue, stuck in the land of milk and honey, where life don't mean a thing if you ain't got money. But we're the ones whose lives never started in the United States of the brokenhearted. We live with ghosts of the dear departed in the United States of the broken hearted. That's how we live. We're the ones who are never seen. You won't see our face in a magazine, nor looking real good on a movie screen, 'cause we're the ones who know what heartache means. We're the ones whose lives never started in the United States of the brokenhearted.
United States of the Broken Hearted von Jeb Loy Nichols, US-amerikanischer Singer-Songwriter, lebt mittlerweile in Wales. Das war der Titelsong seines aktuellen Albums. Sie ist eine der bekanntesten Comiczeichnerinnen Nordamerikas. Kate Beaton, Kanadierin, Jahrgang 1983. Nach dem College hat sie 2 Jahre in den Ölsanden gearbeitet, in der Provinz Alberta an der Westküste Kanadas, wo seit der Jahrtausendwende in großem Stil das schwarze Gold gewonnen wird, aus einem klebrigen Öl-Sand-Gemisch im Boden. Ein umweltschädliches Verfahren, harte Arbeit bei bis zu minus 50 Grad und für eine junge Frau in den Arbeitercamps eine erschütternde Erfahrung, voller sexueller Pöbeleien und noch viel Schlimmerem. Von dieser Zeit erzählt Kate Beaton in ihrer autobiografischen Graphic Novel Ducks, 2 Jahre in den Ölsanden. Die Geschichte beginnt 2005, die Hauptfigur heißt Katie und Lukas Meyer-Blankenburg stellt den Band vor.
Ein rundes Gesicht unter einem Schutzhelm, dunkle, schulterlange Haare schauen hervor, die Arbeitshose schlabbert in Normgröße um die Beine. So zeichnet Kate Beaton ihre junge Heldin Katie gleich auf den ersten Seiten der Graphic Novel. In den trostlosen Arbeitercamps in den kanadischen Ölsanden ist die 21-Jährige als Frau die absolute Ausnahme. Und das bekommt sie von Tag 1 an mehr als unangenehm zu spüren. Für ihre männlichen Kollegen ist sie nur das Schätzchen, die Puppe, Baby, Süße oder Hey Kleine. Katie jobbt in der Werkzeugbutze, managt den Geräteverleih. An ihrem ersten Arbeitstag stehen die Männer Schlange, nicht um sich Schraubschlüssel oder Batterien abzuholen, sondern um die neue zu begaffen und ihren Körper lautstark vor ihr zu beurteilen. Ihre Brüste sind, Zitat, stramme Hupen. Draußen wäre sie vielleicht nur eine 4, hier im Camp ist sie eine 8. Von einem unbekannten Kollegen bekommt sie anzügliche SMS. Im Wohntrakt stolpern immer wieder Arbeiter in ihr Zimmer, angeblich ganz aus Versehen. So geht das erzählt und gezeichnet über, ja wirklich, hunderte Seiten. Als sich Katie bei ihrem Vorgesetzten über die Belästigungen beschwert, meint der nur, sie habe schließlich gewusst, worauf sie sich eingelassen habe. Ducks ist ein autobiografischer Bericht. Comiczeichnerin Kate Beaton hat ihn 2016 auf Grundlage ihrer eigenen Erfahrungen zusammengestellt, rekonstruiert aus Notizen aus ihrer Zeit in den Ölsanden Kanadas, mit Hilfe von alten E-Mails und Gesprächen mit Ex-Kollegen. 2005 will die Autorin Kate, genauso wie ihre Comic-Heldin Katie, nach einem brotlosen Studium, ein Bachelor in Anthropologie, möglichst schnell möglichst viel Geld verdienen, um ihren Studienkredit abzubezahlen. Also zieht sie los. Die Jobs für Menschen wie Katie haben Anfang der Nullerjahre die großen nordamerikanischen Ölförderkonzerne. In riesigen Minen im unwirtlichen Norden Albertas pressen sie möglichst viel Öl aus dem Sand, ohne Rücksicht auf Natur und Mensch. Die dreckige Angelegenheit in den matschigen Wetlands, wo es im Winter bis zu minus 50 Grad kalt werden kann, ist gut bezahlt. Also rackert Katie 6 Tage die Woche in 12 oder manchmal auch 14 Stunden Schichten im Werkzeugverleih, nimmt Bestellungen an, putzt Maschinen und muss sich die Sprüche der Männer anhören. Es bleibt aber nicht dabei. Als sie eine Kollegin auf eine Privatparty mitschleppt, trinkt sie zu viel Wodka und wird von einem unbekannten Arbeiter in dessen Zimmer gelockt. Dort, so deutet es der Comic mit ganz in Schwarz gehaltenen Bildern an, vergewaltigt er sie. Katie ist in den folgenden Tagen sichtbar durch den Wind, aber ihre befreundeten männlichen Kollegen lachen nur nach dem Motto, wer besoffen Sex hat, kann gar nicht vergewaltigt werden. Jede Kollegin, jede Freundin im Buch oder ihre Schwester, der sich Katie öffnet, vertraut ihr umgekehrt eine ähnliche Geschichte an. Das ist erschütternd. Dax, der Titel spielt auf die Entenschwärme an, die im ölverseuchten Abwasser verenden, ist aber nicht nur ein MeToo-Buch, die Abrechnung einer zu Recht wütenden jungen Frau. Stark ist der Comic auch deshalb, weil er die bedrückenden Arbeitsbedingungen zeigt und sich die Autorin ein pauschales Urteil über die Männerwelt in den Camps verkneift. Nein, nicht alle sind schlecht. Da ist ihr Freund Mike, an den sie sich lehnen kann. Da ist der alte Norman, der ihr Abzüge von seinen Fotos schenkt, die er von den beeindruckenden Nordlichtern gemacht hat. Auch viele der Männer haben zu kämpfen, halten sich mit den Jobs im Camp über Wasser, vermissen ihre Familien. Für Ex-US-Präsident Barack Obama war Dax 2022 eines der besten Bücher des Jahres. Man kann ihm nur beipflichten. Es steckt enorm viel drin in dem 450-Seiten-Comic. Durchgängig in grau-weiß-schwarzen Tönen gezeichnet, mit klarer, fast schon niedlich-naiver Linie, porträtiert Kate Beaton die kanadische Arbeiterklasse, wie mittellose Menschen versuchen, sich in einem rücksichtslos auf Profit getrimmten Arbeitswesen über Wasser zu halten. Dax zeigt die persönlichen und gesellschaftlichen Zwickmühlen einer jungen Frau, der die drückenden Schulden des Studienkredits den Weg ins Leben versperren. Und der Comic macht die dramatischen Umweltauswirkungen der Ölförderung deutlich. Verwüstete Landschaften, Tiere, die im öligen Matsch verrecken, die trostlosen Containercamps, in denen die Trucks im Winter 24 Stunden lang laufen müssen, damit sie nicht einfrieren. Und da sind die Anwohner der Ölsande, indigene Gemeinden, die auf im wahrsten Sinne vergifteten Böden leben müssen. Viele Gemeinden haben auffallend hohe Zahlen an Krebserkrankungen. Seit Jahrzehnten kämpfen die First Nations um Anerkennung und gegen die Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen. Auch das wird in dem Comic zumindest angerissen, weil Katie zunehmend bewusst wird, in was für einem dreckigen Geschäft sie mitmacht, in gewisser Weise mitmachen muss, gefangen wie die Enten im klebrigen Öl. Damit ist Dax nicht zuletzt auch ein Klimabuch, das perfekt in unsere gegenwärtigen Diskussionen um die Energiewende passt.
Dax, 2 Jahre in den Ölsanden, heißt die Graphic Novel von Kate Beaton, gerade von Zwerchfell Verlag und Reprodukt auf Deutsch herausgegeben. Aus dem Englischen übersetzt hat Jan Dinter. Now what does a monkey do? Slithers away. So, und jetzt habe ich einen kurzen Lesetipp für Sie hier im SWR 2 Lesenswert Magazin. Der Schriftsteller John von Düffel empfiehlt einen berühmten Text von zeitloser Schönheit.
Ich empfehle ein Gedicht, und zwar von Rainer Maria Rilke, Archaischer Torso Apollos. Wir kannten nicht sein unerhörtes Haupt, darin die Augenäpfel reiften, aber sein Torso glüht noch wie ein Kandelaber, in dem sein Schauen nur zurückgeschraubt sich hält und glänzt, sonst könnte nicht der Bug der Brust dich blenden und im leisen Drehen der Lenden könnte nicht ein Lächeln gehen zu jener Mitte, die die Zeugung trug. Sonst stünde dieser Stein entstellt und kurz unter der Schultern durchsichtigem Sturz und flimmerte nicht so wie Raubtierfelle und bräche nicht aus allen seinen Rändern aus wie ein Stern, denn da ist keine Stelle, die dich nicht sieht. Du musst dein Leben ändern. Das war aus Rainer Maria Rilke, der neuen Gedichte Andra, Teil 1908. Und der Grund, warum ich dieses Gedicht empfehle, ist, weil das Betrachten eines sehr, sehr schönen Kunstwerks, dieses Torsos, also dieses Körpers von Apollon ohne seinen Kopf und gleichzeitig dieses Gefühl, dass dieser Torso von einer solchen Schönheit ist, dass er den Betrachter ansieht. Also nicht nur der Betrachter das Kunstobjekt, sondern das Kunstobjekt sieht den Betrachter an und sagt ihm durch seinen Blick, du musst dein Leben ändern. Du musst sozusagen eine andere Art von Schönheit, eine andere Art von Vollkommenheit erreichen und versuchen sozusagen das, was dieser Torso verkörpert, in irgendeiner Weise mit in dein Leben hineinzutragen und dem nachzugehen, das zu verwirklichen. Das, finde ich, ist ein ganz tolles Beispiel für eine Art ästhetischen Imperativ. Also dafür, dass einen das Schöne, was man sieht, nicht in Ruhe lässt, sondern dass es eine Unruhe oder Verunsicherung ist und der Auftrag, sein Leben zu ändern, es schöner zu machen. Das bewegt mich an diesem Rilke-Gedicht noch heute.
Ein Lesetipp von John von Düffel. Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, sich mal wieder oder überhaupt mit Rilkes Dichtung zu befassen, auf swr2.de und in der ARD Audiothek gibt es ein lesenswert Feature zu Rilkes Duineser Elegien, die vor 100 Jahren 1923 zum ersten Mal veröffentlicht wurden. Titel der Sendung: Hier sein ist herrlich.
Birds are flying low and crazy, lost after the storm, looking for a place where they can keep warm. My arms begin to tremble and my hands begin to shake, and I've enjoyed as much of this good life as I can take. Swallows in the eaves, there's crickets in the grass. Summer flowers are dying, and nothing ever lasts. Fox in the fields, and ducks on the lake. I've enjoyed as much of this good life as I can take. Enjoyed as much of this good life as I can take.
Zum Schluss gibt's heute noch ein preisgekröntes Fundstück. Eine bewegte Lebensgeschichte in Sonetten von der US-amerikanischen Dichterin Diane Seuss. Sie erzählt in Versen von dunklen Themen, von Armut und AIDS-Krise, von Drogen und Gewalt, aber auch von Kunst und Literatur. Frank, Sonette heißt dieser Band, Frank im Sinne von frei heraus, offen, und Diane Seuss hat dafür im vergangenen Jahr den Pulitzer-Preis für Dichtung bekommen. Jetzt ist das Buch bei uns in einer zweisprachigen Ausgabe erschienen und SWR-Literaturchef Frank Hertweg hat sich's angesehen. Hallo Frank.
Hallo.
Ja Frank, wer ist Diane Seuss? Der Name ist bei uns bislang noch nicht so sehr bekannt.
Ja, also Diane Seuss, ich kannte sie auch nicht. Der Maro Verlag hat netterweise aber die Gedichte ja sehr schnell nach Deutschland gebracht. Und so habe ich auch davon erfahren, begonnen zu lesen und bin wirklich sehr, sehr beeindruckt. Also ist eine Autorin, 1956 geboren. Sie sagt in einem Interview mit einer Literaturzeitschrift, sie sei eher rural, not urban. Also sie sei eher ein Landei und jetzt gar nicht so in der Stadt zu Hause. Und sie ist aufgewachsen in Michigan und in dem, was wir jetzt seit einigen Jahren den Rust Belt nennen, war zwischenzeitlich in New York, was auch in den Gedichten erzählt wird, ist zurückgekehrt, unterrichtet dort an einer Universität, hat zu schreiben begonnen und hat dann schon mit ihrem Gedichtband For Lake Girl von 2015, war sie schon mal nominiert vor dem Pulitzer-Preis. Dann hat sie noch ein Gedichtband geschrieben, da geht es um Malerei, um Rembrandt. Das ist, glaube ich, auch typisch, dass sie auch in den neuen Gedichten immer wieder auf Stillleben rekurriert. Und eben jetzt Frank, die Sonette, und mit denen hat sie jetzt den Pulitzer-Preis auch gewonnen.
Ja, Diane Seuss, ich hatte schon ein paar Themen genannt in diesem autobiografisch grundierten Text. Armut ist ein wichtiges Thema, aber sie hatte auch Kontakt zu Andy Warhols Factory, weil du eben von New York gesprochen hast. Welche Themenbreite sozusagen erfüllt sie in diesem Buch?
Es ist wirklich, also sie sagt es irgendwo, es ist nicht genau ihr Leben, aber es ist sehr breit. Also es wird wirklich ein Leben verdichtet. Die Lyrik ist über weite Strecken eben sehr erzählerisch. Es beginnt am Anfang eher mit dem Prolog, und zwar interessanterweise an einem Leuchtturm, den haben sie auch auf dem Cover abgedruckt von Cape Disappointment. Das passt ja irgendwie ganz gut. Das war, wenn man so will, die Initialzündung. Sie reflektiert am Anfang über Liebe, Tod, über Leidenschaft, über Lyrik, und dann steigt sie ins Biografische ein. Sie erzählt im Prinzip eine Geschichte vom Land, also eher von einer Geschichte, die jetzt nicht immer sehr glücklich war. Der Vater ist früh gestorben, die Mutter hat sich ein bisschen von ihnen abgewendet, die war sehr leseorientiert, hat dann auch noch mal studiert, und dann passiert, was halt so auf dem Land eben auch passiert. Man kommt mit Drogen in Kontakt, es gibt die ersten Lieben, die ersten Schwärme. Sie geht dann als junges Mädchen nach New York, hat dann, wie du gerade gesagt hast, mit der Factory zu tun, lernt Prominente kennen, also Lou Reed spielt eine Rolle, Kenneth Koch spielt eine Rolle, also auch die literarische Szene, Robert Greeley. Aber auch da muss man sagen, ist es eher eine Geschichte, die düster abläuft. Es gibt klarerweise Sex, es kommt zu zwei Abtreibungen, sie wird Punk. Sie hat eine große Lebensgier, aber die materielle Basis bleibt dann auch immer sehr dürftig. Sie heiratet nochmal, hat auch einen Sohn, der später auch drogenabhängig wird. Der Mann verlässt sie, und dann kommt eigentlich der Bruch so in der Mitte des Buches. Sie lernt lesen, die Lektüre spielt immer eine größere Rolle, Literatur spielt eine größere Rolle, John Keats, James Joyce, dann Tschechow, selbst die Brüder Grimm, und zum Ende hin reflektiert sie dann, hat sie eine Heimat gefunden in diesem Leben, war sie zugehörig, war sie nicht zugehörig, und es gibt dann den schönen Ausblick hin zu ihrem eigenen Tod, und es endet dann mit dem Wort Kuss, das Ganze, also mit dem Küssen, und das ist vielleicht ein Hoffnungsschimmer, der diese ganze Geschichte grundiert.
Jetzt ist es nicht nur thematisch keine ganz leichte Lektüre, sondern auch von der Form her. Man braucht eine gewisse Weile, bis man in den Rhythmus dieser Sonette hineinkommt. Wie überzeugend war für dich diese Form?
Mich hat es eigentlich sehr beeindruckt. Man hat wirklich 128 Sonette. Auf jeder Seite steht genau eins. Jedes Gedicht ist auch 14 Zeilen lang. Das ist die ganz klassische Sonettform seit, ich sage es mal, im 14. Jahrhundert, seit Petrarca. Und sie sagt, diese Sonette sind Einzelbilder eines Zelluloidstreifens. Die anderen fallen weg, und das sind die 128 Einzelbilder, mit denen dann dieses Leben erzählt wird. Sie spielt auch ein bisschen mit dem berühmten fünfhebigen Jambus. Das ist auch das klassische Sonettversmaß. Sie sagt, es sei sehr körperlich. Sie hat immer sozusagen verstanden, Orgasmus und fünfhebiger Jambus, das ist für sie eins. Also sie sieht auch dort so quasi die Begründung, um diese Sonette zu wählen. Und es gibt aber in dem Buch eine ganz tolle Spannung. Die Zeilen werden länger und es hat oft zu tun mit Spannung, die sie nicht mehr kontrollieren kann. Weil das Sonett ist eigentlich ein sehr natürlich starrer Rahmen. Und das Tolle ist an dem starren Rahmen natürlich, dass man auch immer wieder überschreiten kann. Und es gibt diesen traurigen Augenblick, wo sie eine Überdosis an Drogen nimmt, aus Versehen, muss man in dem konkreten Fall sagen. Und dann kann man dann die Seiten aufblättern, dann hat man noch längere Zeilen, weil es ein Stück weit thematisiert den Kontrollverlust, den sie in dem Augenblick erfährt. Mhm. Sie sagt ganz konkret dann irgendwann mal, das Sonett lehrt dich wie die Armut, was du alles nicht brauchst. Und das ist, glaube ich, ein Zentralsatz für ihre Poetologie.
Das Buch ist zweisprachig. Man kann schön hin und her switchen zwischen Original und deutscher Übersetzung. Mir scheint auch der Rhythmus ist ganz gut gelungen. Was sagst du?
Ja, mir hat es auch gut gefallen. Und das Schöne an der Ausgabe ist wirklich diese Zweisprachigkeit. Wenn man auf der einen Seite nichts nicht richtig versteht und denkt, was hat sie jetzt dann doch gemeint, dann schaut man im Englischen nach und so ergänzt sich das super. Also ich muss ehrlich sagen, der Maro Verlag, den es ja jetzt schon sehr lange gibt, seit 1970, der ist ja durch Charles Bukowski eigentlich berühmt geworden, der hat da wirklich was ganz Tolles auf den Markt gebracht. Und ich finde, es ist wirklich eine Entdeckung.
Danke, Frank Hertwig. Wir sprachen über Diane Sues, Frank, Sonette. Die zweisprachige Ausgabe ist im Maro Verlag erschienen, mit der deutschen Übersetzung von Franz Hofner. Danke, Frank.
Gerne.
Das waren die anderen Bücher, die ich Ihnen heute vorgestellt habe. Von Heinz Strunk, Der gelbe Elefant, der Roman von Richard Russo, Mohawk. Dann hatten wir die Graphic Novel Ducks von Kate Beaton und von Diane Sues, Frank, Sonette. Die Angaben zu allen Büchern und die Beiträge, die finden Sie wie immer auf swr2.de und im Lesenswert-Podcast. Die Musik heute kam von Jeb Loy Nichols von seinem Album United States of the Broken Hearted. Hier geht's jetzt gleich weiter mit SWR 2 aktuell und dann dem SWR 2 Hörspiel. Diesmal Interviews mit fiesen Männern von David Foster Wallace. Und das war das lesenswerte Magazin an diesem Sonntag. Am Mikrofon war Anja Brockert. Tschüss. You're gonna, I'm so busy with all these troubles. I ain't got time. So hung up with all these worries, death gonna pass me by, fold me up and put me in your pocket, fold me up and put me in your pocket, take me with you when you go. Take me with you when you go, go, go. Can you take me? Take me with you when you go. Trouble bore me down till I'm nearly level with the morning ground. The moon and the sun got blown away and fell down in the meadow, got turned into hay. Hold me up and put me in your pocket. Hold me up and put me in your pocket. Take me with you when you go. Take me with you. So busy with all these troubles, Lord, I ain't got time to die. I'm so hung up with all these troubles, death gonna pass me by. Me
you when you go. Can you do that? Take me with you when you go. When you go. Take me with you when you go. When you go now. Take me with you when you go.